Favorit Buch.
Ein 45-jähriger Schriftsteller will für ein Magazin ein Interview mit seinem 90-jährigen Mentor Thomas führen. Es wird womöglich Thomas' letztes Interview sein. Doch dem Schriftsteller fällt das Handy ins Wasser, mit dem er das Gespräch aufzeichnen wollte. Als die beiden sich treffen, beginnt Thomas sofort, wichtige Geschichten aus seinem Leben zu erzählen. Der Schriftsteller legt das tote Handy auf den Tisch und behauptet, es nehme auf. So beginnt der Roman Transkription des amerikanischen Schriftstellers Ben Lerner. Die Literaturagenten sprachen in dieser Woche mit Ben Lerner über die Vibrationen der Erinnerung und der Kunst, täuschend echte Glasblumen und die Verweigerung des Lebens.
Ja, man muss sagen, Thomas, du hast mit Ben Lerner gesprochen. Genauer gesagt, habt ihr telefoniert über seinen hochgelobten Roman. Der war im Juni auch auf Platz 1 der SWR-Kritiker-Bestenliste. Also das Buch, das unsere Kolleginnen und Kollegen derzeit wirklich am besten finden. Was ich mich allerdings frage, wenn ich mir das ja auch gerade so angehört habe, warum kommt dieser Schriftsteller nicht auf die Idee, dass man so ein Interview mit ihm ja auch, also ohne irgendein Gerät aufzeichnen kann? Das hat ja jahrhundertelang auch ohne geklappt.
Genau, das habe ich mich auch gefragt. Und die Antwort von Ben Lerner darauf lautet so.
Yeah, that's an interesting question. I mean, I think that what the book is curious about are the different possibilities and pitfalls of transcribing something from memory or transcribing something through notes as it happens.
Ich glaube, in dem Buch geht es um verschiedene Möglichkeiten und Tücken. Einerseits das Transkribieren aus dem Gedächtnis oder anhand von Notizen während des Geschehens. Andererseits die Fähigkeit des digitalen Aufnahmegeräts, Authentizität zu vermitteln. Im Grunde beginnt das Buch damit, dass das Mobiltelefon als Instrument der Aufzeichnung wegfällt und man sich stattdessen auf den Roman und das Schreiben als Methode der Transkription verlässt. Ich denke, das Buch wägt die Vor- und Nachteile dieser jeweiligen Verfahren ab.
And I think the book thinks through the advantages and disadvantages of the respective modes.
Thomas ist ein kultureller Gigant. Es ist die Rede von den Genres, die er geschaffen oder verflüssigt hat. An einer Stelle heißt es, er sei mit Adorno ins Konzert gegangen. An wen oder was haben Sie gedacht, als Sie diese Figur schufen?
Well, the voice of Thomas is very much a portrait of the voice of the great and recently departed Alexander Kluge. Yeah.
Die Stimme von Thomas ist stark an die Stimme des großen, kürzlich verstorbenen Alexander Kluge angelehnt. Jenen Mann, der als Adornos Lieblingssohn galt und für mich unter anderem eine Art Bindeglied zwischen der zeitgenössischen Kunst, der kritischen Theorie und der Frankfurter Schule darstellt. Inhaltlich weicht die fiktive Biografie jedoch völlig von Kluges eigenem Leben ab. Vielmehr verkörpert die Figur eine Mischung aus verschiedenen Mentoren und älteren Weggefährten, die ich hatte. Darunter die deutsch-amerikanische Dichterin Rosemary Waldrop, die ich für das Literaturmagazin Paris Review interviewte. Thomas ist also eine Mischung aus Fakt und Fiktion. Doch seine Stimme ist unverkennbar die von Kluge. Natürlich wirkt das Buch auf Deutsch ganz anders. Im englischen Original ist er schließlich ein Deutscher, der zwar eindringliches, aber nicht fließendes Englisch spricht. Es ist genau jene Art, wie Kluge Englisch sprach. Doch für einen deutschen Leser ist es ein völlig anderer Text.
It's the way Kluge spoke English, but for a German reader, it's a different text.
Der Anfangsparagraph ließ in mir das Bild des Angelus Novus aufsteigen, diese Zeichnung von Paul Klee, anhand der Walter Benjamin seine Geschichtsphilosophie entwickelt hat. Als der Erzähler dann auf dem Weg zu Thomas ist durch die Stadt Providence, fühlte ich mich an Holden Caulfield erinnert aus Der Fänger im Roggen, Holden Caulfield, der, wie der Erzähler in ihrem Buch Ben Lerner, nach und nach psychische Probleme eingesteht. Man könnte das als literarische Anspielung bezeichnen. Nach der Lektüre Ihres Buches würde ich aber lieber von Vibrationen sprechen, die durch Benjamin und Salinger erzeugt worden sind und die seitdem durch den Äther, durch die Träume, durch die Erinnerung, durch Bearbeitungen wirken. Inwieweit ist Ihnen die unbewusste Präsenz der Vergangenheit in unserer Gegenwart beim Schreiben dieses Buches bewusst geworden?
What a beautiful way to put it. I mean, I really like the idea of the resonance of the vibrations.
Mir gefällt die Vorstellung von den Resonanzen, den Schwingungen sehr. Dass ein Werk auf bestimmten Frequenzen schwingt, derer sich der Autor womöglich gar nicht bewusst ist. Der Benjamin-Bezug ist für mich definitiv vorhanden und verbindet das Buch mit anderen meiner Werke. Für mich ist der Mensch auch ein Medium. So gleicht der Erzähler in diesem Buch in vielerlei Hinsicht einem Telefon. Thomas spricht durch ihn zu seinem Sohn Max, Max durch ihn zu Thomas. Das Besondere an einem menschlichen Medium ist, dass Übertragungsfehler oder fehlerhafte Wiedergaben nicht bloßes Rauschen darstellen, wie etwa bei einem Mobiltelefon, sondern selbst unbewusste Inhalte transportieren und eine eigene emotionale Bedeutung und Tragweite besitzen. Der fehlbare Mensch bringt durch diese Fehler etwas zum Ausdruck und schwingt auf Frequenzen, die der betreffenden Person nicht unbedingt bewusst sind. Diese Idee der Schwingungen, der Vibrationen, der Frequenzen spricht mich also sehr an. Und zweifellos durchziehen den Roman sowohl beabsichtigte als auch unbeabsichtigte literarische Anspielungen.
Es gibt ein besonders faszinierendes Detail im Buch, und zwar Glaspflanzen aus Dresden, geschaffen von Leopold Blaschka und seinem Sohn Rudolf. Diese Pflanzen wirken täuschend echt. Der Erzähler entwickelt an diesen Pflanzen einen besonderen Blick, eine Sehtechnik. Er kann umschalten im Kopf, etwas mal als natürlich, dann mal als künstlerische Schöpfung ansehen, wie bei diesem bekannten Hase-Ente-Test, wo man je nachdem, mit welcher Gehirnhälfte man guckt, mal einen Hasen, mal eine Ente sieht. Er nennt das überraschenderweise Fiction. Fiktion wäre demnach etwas, bei dem wir wissen, dass es natürlich ist und künstlich?
Or the fiction is the oscillation itself. Fiction is the ability to see the world, the given world, as a made thing.
Oder aber die Fiktion ist das Oszillieren an sich. Fiktion ist die Fähigkeit, die Welt, die gegebene Welt, als etwas Gemachtes zu betrachten. Und diese Sichtweise erinnert uns zugleich an die menschliche Kraft, sie neu zu gestalten. Ich denke also, Fiktion ist zum Teil genau diese Fähigkeit zur fantasievollen Neuinterpretation. Man kann die Dinge in einem Moment so und im nächsten anders sehen. Es geht also weniger um die Frage von natürlich versus künstlich, sondern vielmehr um die Bewegung zwischen diesen Polen. Für mich bedeutet Fiktion nicht zwangsläufig etwas Unwahres. Vielmehr verkörpert sie die Idee, dass sich das Material der Welt zu einer anderen, bedeutungsvollen Konfiguration neu ordnen lässt. Das ist oft eine emanzipatorische, ja sogar politische und überaus kraftvolle menschliche Fähigkeit. Zugleich kann sie jedoch Schwindelgefühle oder ein Gefühl der Entfremdung hervorrufen. Man kann den Bezug zur Realität verlieren. Mein Buch handelt von diesen beiden Aspekten der Fiktion. Der Erzähler erlebt einerseits seine Fähigkeit, die Welt neu zu deuten, erfährt andererseits aber auch den Verlust des eigenen Realitätsbezugs, etwa in seiner Studienzeit, als er Stimmen hörte und kurzzeitig in einer Klinik behandelt werden musste. Mich interessiert in meinen Büchern also diese Ambivalenz der Fiktion. Sie ist einerseits die Kraft, die Realität neu zu erschaffen, kann aber andererseits zu jenem schwindelerregenden Verlust jeglichen Realitätsbezugs führen. Deshalb bewegt sich ein Großteil meines Schreibens auf einem schmalen Grat zwischen dieser poetischen Fähigkeit und dem Risiko einer psychischen Erkrankung.
Ben Lerner über seinen neuen Roman Transkription. Wir hören gleich den zweiten Teil unseres Interviews nach Faithless.
Favorit Buch.
Unser Favoritbuch in dieser Woche, das ist der Roman Transkription des amerikanischen Schriftstellers Ben Lerner. Ihr habt miteinander am Telefon gesprochen. Ich würde doch gerne wissen, wie ist dieses Buch aufgebaut? Wovon handelt das?
Also es besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist die Schilderung dieses Interviews, über die Ben Lerner vorhin ja schon ausführlich gesprochen hat. Ein Interview, das unter bedenklichen Vorzeichen geführt wird. Der zweite Teil steigert dann nochmal die Fallhöhe. Der Erzähler tritt nach dem Tod dieses Kulturgiganten Thomas bei einem Symposium auf und spricht vor Publikum über dieses dubiose Interview, benutzt das als Material. Und alle sind schon so ein bisschen irritiert davon. Und der dritte Teil ist dann für mich der dunkle Herz dieses Buches. Da geht es um ein Mädchen, das sich dem Leben verweigert. Und dabei tauchen sehr weitreichende Fragen auf. Dieses Mädchen will einfach nicht mehr essen. Das korrespondiert mit einem Mädchen im ersten Teil, der Tochter des Erzählers, die nicht mehr zur Schule gehen will. Mhm. Und dann bei dieser Verweigerung tauchen Fragen auf. Im Text lauten die: Weiß dieses Mädchen, dass das angebotene Leben eine Lüge ist? Oder verweigert sie sich, weil sie weiß, dass Privilegien das Elend anderer zur Folge haben? Oder andere Frage, die im Buch gestellt wird: Weiß sie etwas über eine zukünftige Katastrophe, Brände, Überschwemmungen, Faschismus? Hat sie das alles vor Augen? Und diese Fragen stellt das Buch so eindringlich, dass ich Ben Lerner gefragt habe, ob die Geschichte dieses Mädchens von ihm nur erfunden wurde, um diese Fragen aufzuwerfen.
I wish I invented the whole story to raise them, but in fact, these conditions, you know, both daughters in the book are dealing with a kind of refusal.
Ich wünschte, ich hätte mir die ganze Geschichte nur ausgedacht, um diese Fragen zur Sprache zu bringen. Es sind ja zwei Mädchen. Eine weitere Form der Verdoppelung im Buch. Die eine weigert sich, zur Schule zu gehen, die andere weigert sich zu essen. Und das sind, zumindest in Amerika, sehr verbreitete Phänomene. Zuweilen wird das schon als Epidemien bezeichnet. Eine Epidemie der Schulverweigerung und eine Epidemie der Verweigerung des Essens, ohne dass man genau weiß, warum das Essen verweigert wird. Für mich war entscheidend, wie diese Arten der Verweigerung Fragen aufwarfen. Was drücken die jungen Menschen durch dieses Verhalten aus, das sie nicht in Worte fassen können? Und was genau wird da verweigert? Genau diese Sichtweise, wie Sie sie formuliert haben, fand ich sehr eindringlich. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Verweigerung in der Literatur eine lange Geschichte hat. Sei es Bartlebys eher anti-heldenhafte Verweigerung, I would prefer not to, ich möchte lieber nicht, oder die Verweigerung des Hungerkünstlers. Was den Ton des Buches angeht, so wollte ich, dass diese Dinge sich einerseits wie absolut zeitgenössische Katastrophen der Erziehung anfühlen, andererseits aber wie fast uralte mystische Fragen klingen. Welche Kraft liegt in der Verweigerung? Was klagt sie an? Was ermöglicht sie? Man muss auch sagen, dass Literatur selbst oft so beschrieben wird, dass ihre Kraft gerade in der Verweigerung liegt. Der Dichter ist jemand, der sich der vorherrschenden Ökonomie verweigert. Das Kunstwerk weigert sich, an Produktivität oder Ähnlichem gemessen zu werden. Für mich lag der Reiz also darin, wie diese Arten der Verweigerung einerseits höchst aktuell sind und von den Katastrophen der Gegenwart zeugen, andererseits aber ein fast metaphysisches Geheimnis zu bergen scheinen, das eng mit der Geschichte verknüpft ist.
Dem Erzähler ist bewusst, dass er wohl das letzte Interview führt, das Thomas geben wird. Es gibt eine andere Situation im Buch, in der ein Mensch ebenfalls denkt, er führe das letzte Gespräch mit einem anderen. Was interessiert Sie an diesen letzten Gesprächen?
I mean, I think one thing that interests me about it is how it's never the last conversation because the voice survives the body.
Was mich daran besonders interessiert, ist der Umstand, dass es sich nie um das letzte Gespräch handelt, weil die Stimme den Körper überdauert. Es ist zwar tatsächlich das letzte Interview mit Thomas, doch im weiteren Verlauf des Buches wirken die darin geäußerten Gedanken fort. Das Buch selbst bewahrt Thomas' Stimme und trägt sie in die Zukunft. Natürlich gibt es unzählige emotionale Gründe, warum ein solches Ereignis so aufgeladen ist. Aber ich sehe darin auch eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Wunder der Schrifttechnologie. Sie kodiert die Stimme über die Lebenszeit des Körpers hinaus, der sie hervorgebracht hat. Einerseits ist das natürlich die denkbar offensichtlichste Aussage über Literatur. Doch es lohnt sich, das Staunen darüber wachzuhalten, dass man bis zu einem gewissen Grad mit der Stimme der Toten in Verbindung treten kann. Thomas besitzt eine überaus kraftvolle Stimme, die zugleich von anderen Stimmen erfüllt ist. Sie ist ein Gewebe aus vielen Stimmen. Und so markiert dieses letzte Interview auch jenen Moment, in dem man mit dem Wunder konfrontiert wird, wie die Stimme den Körper überdauert.
the moment where you confront the miracle of how the voice will survive the body.
Im Buch wird über die Bedeutung der Einstiegsfrage nachgedacht. Pflegen wir die Kunst der Ausstiegsfrage. Lassen Sie uns eine Zeitkapsel schaffen, Ben Lerner. Wo sind Sie jetzt gerade? Was sehen Sie? Was würden Sie davon gerne in der Zukunft erinnert wissen?
I'm standing in Bryant Park. I'm near a statue of Gertrude Stein. Bryant Park is right outside the main branch of the New York Public Library.
Ich stehe im Bryant Park, in der Nähe einer Statue von Gertrude Stein. Der Park liegt direkt vor dem Hauptgebäude der New York Public Library. Es regnet und man baut dort gerade eine Art Bühne auf, vermutlich für die Sommerkonzerte. Etwa 15 Meter rechts von mir spricht ein Obdachloser mit sich selbst und sammelt Zigarettenstummel auf. Und zu meiner Linken fressen zahlreiche Tauben leuchtend orangefarbene Kartoffelchips vom Boden.
It's raining. In the park they're constructing some kind of stadium, I think, for concerts that they have in the summer. About 50 feet to my right is a homeless man talking to himself and picking up the butts of cigarettes. And to my left, there are a lot of pigeons eating some kind of bright orange potato chip off the ground.
Was ich am liebsten festhalten würde, ist eigentlich der feine Regen. Alexander Kluge schreibt wunderbar über Wetterphänomene, die der offiziellen Geschichtsschreibung entgehen. Wie das Wetter war oder wie der Sonnenuntergang vor 500 oder 600 Jahren aussah. Ich glaube, gerade diese flüchtigen Momente und Zufälligkeiten, die kaum Eingang in die offizielle Geschichte finden, sind oft am schönsten festzuhalten. Denn sie fangen etwas von der Beschaffenheit des Lebens und dem Verstreichen der Zeit ein, das man in den offiziellen Chroniken so nicht findet.
I think the thing that I would most want to have remembered is actually the faint rain. Alexander Kluge has beautiful writing about weather that escapes official history. What was the weather like? What did the sunset look like on a particularly eventful or uneventful day 200, 500, 600 years ago? I think that ephemera, the contingencies that barely make it into official history, are often the most beautiful things to record because they capture something about the texture of being alive and time as it passes that aren't, you know, going to be found in the more official chronicles.
Thank you ever so much for sharing this with us. Goodbye to New York, Ben Lerner.
A pleasure to talk to you.
Ben Lerner, Transkription heißt dieser neue Band, ins Deutsche übersetzt von Nikolaus Stingel. Erschienen ist das Buch bei Surkamp. Es hat 152 Seiten und kostet 24 Euro. Und wir hören Musik von Electric Guest, Stand Back for You.